herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban. Ich bin deine Begleiterin, deine Coach auf deinem Kinderwunschweg und ich verhelfe dir dabei, den ganzen Weg mit mehr Vertrauen, mit mehr Leichtigkeit, Gelassenheit zu gehen und ja, dass du einfach im Vertrauen bleibst, dass es irgendwann klappt, dass du bald schwanger wirst und für dich einfach in Verbindung mit deiner Intuition bist und für dich den richtigen Weg findest, schwanger zu werden. Für dich deinen individuellen Weg. Und ja, dabei geht es mir auch eben viel darum, dir aufzuzeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Einfach, dass du auch selber im Wissen bist, was gibt es da noch an Optionen, was könnte man noch machen, was können mir auch andere Kinderwunschfrauen, die diese Reise schon gegangen sind, rückblickend vielleicht auch mit auf den Weg geben, was sie vielleicht in ihrer Situation lieber hätten anders gemacht. Und so kam mir dann eben die Idee der Mein-Kinderwunsch-Reihe, wo Frauen erzählen, wie sind sie schwanger geworden, wie ist ihre Kinderwunschreise verlaufen. Und es gibt diese eine Folge, Mein-Kinderwunsch-Spezial, die kam vor einem guten Jahr raus. Darin erzähle ich meine Kinderwunschreise. Und ja, jetzt kommt quasi eine neue Folge mit der lieben Nadine, die 36 ist, in Österreich lebt und mit der ich schon wirklich ja, sehr, sehr lange im Kontakt bin, über Instagram, über Women's Circles, die ich veranstaltet habe. Und Nadine ist wirklich einfach so ein herzensguter Mensch. Ich finde sie einfach so großartig, weil sie auf ihrem ganzen sehr holprigen und komplizierten Weg positiv geblieben ist, voller Hoffnung und Mut und ja, sich auch immer Hilfe gesucht hat, wenn sie gemerkt hat, hey, ich schaff's gerade nicht mehr, auch mental, psychisch. Und ja, wir sprechen heute eben über ihren Kinderwunsch. Und ich verrate einfach schon mal vorab, sie ist jetzt in der 34. Woche schwanger und wurde ja mit einer Eizellspende schwanger. Und der ganze Weg dorthin, was hat sie davor versucht? Wie liefen die Versuche davor ab? Wann hat sie gemerkt, dass sie eine Eizellspende braucht? Welche Gedanken sind ihr da durch den Kopf gegangen? Vielleicht auch innere Widerstände, die aufgetaucht sind? Wie hat sie es geschafft, die loszulassen? Und ja, wie ist ihr Umfeld damit umgegangen? Aber eben auch, wie war der Weg dorthin? Was hat sie versucht und was würde sie vielleicht auch rückblickend anders machen? Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Nadine ist so sympathisch und so urlieb. Also ich mag sie wirklich gerne. Ich hoffe, dir gefällt das Gespräch genauso gut und du ziehst was dort raus aus dem Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Nadine. Liebe Nadine, wie schön, dass du hier bist und dass du heute mit mir und mit den Frauen da draußen, die diesen Podcast eben hören, deine Geschichte teilst, deine Kinderwunschgeschichte teilst und damit ein Teil der Reihe bist, mein Kinderwunsch. Und das freut mich total. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo, liebe Sandy. Ich freue mich natürlich auch mega, dass du mich da gefragt hast und dass ich da auch meine Geschichte teilen darf und kann. Denn ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man viel mehr über diese Themen spricht.
Ja, sehr schön. Wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Wir kennen uns jetzt nicht erst seit gestern, sondern wir sind schon seit längerer Zeit, ich glaube sogar seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit, irgendwie habe ich das Gefühl, bist du so in meiner Community und wir schreiben uns immer wieder und du warst auch in dem einen oder anderen Women's Circle dabei und hast auch mein Journal Probe gelesen und jetzt sitzt du vor mir und ja, hast einfach eine kleine Kugel, die du vor dir her trägst. Und darum geht's. Wie kam das? Wie war deine Kinderwunschreise? Und ich würde einfach direkt gerne einsteigen. Und zwar am Anfang deines Kinderwunsches. Also wann war der Zeitpunkt oder wie hast du oder ihr gemerkt, dass ihr ein Kind wollt? Wie war das?
Das ging relativ schnell. Ich habe meinen Mann vor 5,5 Jahren lieben gelernt, denn kennen tun wir uns schon länger. Und ich wollte davor niemals Kinder. Ich fand das ganz, also diese Vorstellung, ich als Mama, fand ich ganz schrecklich. Und dann kam mein Mann und circa nach einem Jahr kam der Zeitpunkt, da musste ich meine Spirale entfernen lassen, da die schon 5 Jahre in meinem Uterus schlief. Und dann war natürlich irgendwie die Frage da mit Kind, ja oder nein. Und irgendwie verspürte ich in mir drin, ja, das ist der richtige Mann und mit dem möchte ich jetzt eine Familie, unbedingt. Und das kam wirklich wie aus dem Nichts. Ich habe das Gefühl gehabt, ich wachte eines Tages auf und der Kinderwunsch war da. Ganz, ganz komisch. Und ich war selbst sehr, sehr verwirrt, wie gesagt, da ich nie Kinder wollte. Und so kam es dazu. Und dann war quasi 1, 2, 3 los.
Und wie lange ist das jetzt her? Was meintest du vor?
Das ist jetzt 4 Jahre her, genau.
Okay.
4 Jahre.
Okay, das heißt, da kam dann so in dir der Kinderwunsch auf. Und du hast ganz kurz, wenn ich einhaken darf, du hast gesagt, du konntest dich selbst nicht als Mama vorstellen. Und was war das, wo du gesagt hast, das weiß ich nicht, da hattest du Bedenken oder da hattest du vielleicht Ängste?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein sehr egoistischer Mensch war, und gar nicht so im negativen Sinn, aber ich wollte nicht die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Ich wollte nicht meine Freiheit aufgeben. Ich war ein Mensch, ich reiste gerne, konnte dies und jenes machen und ich wusste, okay, ein Kind, das schränkt einfach ein. Und der Gedanke, meine Freiheit aufzugeben, den fand ich ganz gruselig. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nie Kinder.
Und dann kam aber dieser starke Kinderwunsch, weil du den richtigen kennengelernt hast und gesagt hast, das ist es, oder der ist es. Wie geht es dir jetzt mit diesen Gedanken oder mit diesem, dass du eben ein sehr freiheitsliebender Mensch bist? Wie gehst du jetzt damit um? Was löst es in dir aus?
Dass ich bereit bin, meine Freiheit ein Stückchen herzugeben für ein kleines Lebewesen, das unsere Welt noch mehr bereichert, die Denkweise von meinem Mann und mir noch mehr bereichert. Das war eigentlich so der einschneidende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wir haben ordentlich gelebt, wir haben Party gemacht. Das heißt nicht, dass ein Kind, dass das Leben dann vorbei ist, aber ich war bereit, meine Zeit für ein Baby herzugeben, in Anführungsstrichen. Das
Sehr
fand
schön.
ich mega schönes Gefühl, dass das, ja, einfach, das kam von innen.
Und wie seid ihr dann in den Kinderwunsch gestartet? Also wahrscheinlich, also gab es eine Vordiagnose oder wie seid ihr das angegangen?
Leider gab es keine Vordiagnose, das ich sehr, sehr schade finde, weil es ein vergeudetes Jahr war, meiner Meinung nach. Ja, man ging halt zum Frauenarzt, ließ sich die Spirale entfernen und dann hieß es, los, komm in einem Jahr wieder, wenn es nicht klappt. Fand ich sehr schade, also mir fehlte da irgendwie die Beratung oder dieses, hey, jetzt gucken wir mal, ob alles passt, ob alles stimmt, einen Hormonstatus vielleicht machen. Das hat mir irgendwie total gefehlt und ja, man startete natürlich ganz klassisch mit Sex nach Plan. Ich war natürlich der Part, der sich da informierte im Internet, Eisprung etc. Ich habe mich davor gar nicht damit beschäftigt gehabt. Und so fing das an, so wie bei allen eigentlich.
Ja. Und ab welchem Punkt hast du so gespürt, irgendwie, da stimmt was nicht oder das geht irgendwie nicht so einfach wie gedacht? Wann kam so der Punkt für dich?
Das war so nach einem halben Jahr. Also klar, nach dem ersten Monat dachte man sich, na ja, das war ja auch ein Glücksgriff gewesen. Dasselbe dachte man sich nach dem zweiten Monat. Nach dem dritten Monat war dann so, na ja, schade. Und wirklich so nach einem halben Jahr saßen auch mein Mann und ich zusammen und haben darüber gesprochen, so was könnte das sein? Treffen wir nie den richtigen Moment? Ich googelte natürlich. War natürlich ein Fehler mit, ja, Eisprung. Könnte sein, dass es gar keinen gibt, dass man das gar nicht irgendwie mitbekommt. Aufgrund dessen natürlich dann Ovulationstest und Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Mit dem fing ich dann an. Und da waren wir dann beide schon ein bisschen genervt nach dem halben Jahr. Das war dann, ja, nach einem Dreivierteljahr dann wiederum entschließt sich mein Mann, ein Spermiogramm dann zu machen.
Von sich aus?
Von sich aus. Also da hat er dann gemeint, ja, da könnte man mal nachschauen, was da los ist. Und er hat dann gleich einen Termin bekommen und ich musste dann leider noch mal ein paar Monate warten, bis ich einen Termin bekam, da meine Frauenärztin ein Baby bekam. Das war dann irgendwie, ja, das Fehl am Platz. Und so lief das dann.
Okay, und was kam bei dem Spermiogramm raus? Was war das Ergebnis?
Das ging dann relativ schnell mit dem Ergebnis und das Erste, was wir mitgeteilt bekommen haben, war zeugungsfähig. Das war schon mal juhu, wenigstens etwas. Aber die Spermien waren in der Beweglichkeit eingeschränkt, was aber wiederum der Urologe meinte, naja, das ist in der heutigen Zeit eigentlich völlig normal. Und solange es zeugungsfähig hieß, war eigentlich alles in Ordnung.
Und du hast dann einen Termin bekommen nach ein paar Monaten erst bei deiner Frauenärztin.
Richtig.
Was wurden da für Untersuchungen gemacht? Was hat sie sich angeschaut?
Sie meinte, die Frauenärztin meinte zu mir, dass wir einen Hormonstatus machen können. Das wäre das Erste. Und natürlich eine gynäkologische Untersuchung, um zu gucken, ob die Eierstöcke in Ordnung sind. Und ja, dann wurde mir Blut abgenommen und eine Woche später bekam ich dann das Ergebnis. Und das warf mich wirklich aus den Schuhen.
Ja, was war
Das
das für eine
war
Diagnose?
die Diagnose hieß dann vorzeitige Wechseljahre. Dass mein Anti-Müller-Hormon, das zuständig ist für die Eizellreserve im Körper, das so niedrig ist, dass mein Körper mehr oder weniger keine Follikel mehr produziert, sprich keine Follikel, keine Eizellen, und dass es auf natürlichem Wege definitiv nicht funktionieren wird, schwanger zu werden. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was sagen. Ich war völlig sprachlos. Mit dem hatte ich gar nicht gerechnet. Ich war dazu mal 32, 33. Fand das sehr, sehr schlimm. Und sie gab mir dann gleich, ohne irgendwie viel darüber zu sprechen, mir einen Überweisungsschein für eine Kinderwunschklinik mit. Und also ziemlich unsensibel lief das Ganze ab. Und mit diesem Überweisungsschein verließ ich die Praxis, rief meinen Mann an und sagte zu ihm, wir werden jetzt auch eines dieser Paare, die eine künstliche Befruchtung benötigen. Und somit fing dieser Part dann an.
Wie ging es dir denn nach der Diagnose? Also, weil es hört sich jetzt so ein bisschen an, wie wenn man dich da schon auch ziemlich allein gelassen hat. So, also dir wurde halt diese Diagnose gegeben oder so bescheinigt, vorzeitige Wechseljahre, dein AMH-Wert ist niedrig, keine Follikel. Ja, auf natürlichem Wege klappt das nicht. Was hat es mit dir gemacht?
Ich dachte mir, jetzt wollte ich jahrelang keine Kinder und jetzt plötzlich schon und dann funktioniert das nicht. Liegt es vielleicht an mir? Das war so mein erster Gedanke, der mich da ziemlich plagte. Andererseits wiederum meinte die Frauenärztin als abschließenden Satz, naja, mit ein bisschen Hormonzugabe wird das schon klappen. Und als ich das meinem Mann erzählte, und er dann, naja, super, dann sind wir ja einen Schritt weiter. Die können uns helfen. Quasi, da gehen wir jetzt hin, da kriegen wir ein bisschen Hormone und dann klappt das. Und das war dann wieder die Motivation. Da kam dann wieder die Euphorie mit, hey, okay, passt. Wir haben jetzt beide eine Diagnose, wir wissen, was los ist. Jetzt gehen wir da in eine spezialisierte Klinik, die helfen uns da und die schwängern mich. Das war dann so der zweite Gedanke quasi.
Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann habt ihr einen direkten Termin gemacht in der Kinderwunschklinik?
Genau, richtig.
Wie
Hab
habt ihr
dann
die gefunden? Also was war das? Wie bist du auf die Kinderwunschklinik gekommen?
Also bei uns in der Umgebung gibt es leider nur zwei. Eine, die ist privat und die andere ist in einem Landeskrankenhaus, eine Abteilung. Und wir entschieden uns dann für das Landeskrankenhaus, da ich von dieser Privatklinik mehr Schlechtes im Internet las an Erfahrungen. Und in dem Landeskrankenhaus, in dieser Abteilung, da war auch ein Frauenarzt, bei dem ich schon mal war. Das war der leitende Arzt und dadurch war das dann irgendwie klar, okay, wir gehen in das Krankenhaus.
Okay. Wie war der erste Termin? Wie war das, das Vorstellen quasi?
Wir bekamen auf jeden Fall sehr, sehr schnell einen Termin, an das kann ich mich noch erinnern. Und das war ein Erstgespräch, in dem, also wir hatten davor schon die Befunde per E-Mail denen zugesandt, damit die wissen schon, um was es geht. Und das war eigentlich auch sehr trocken, das Ganze, also sehr unsensibel. Der Arzt meinte dann nur, na ja, da kommt nur eine ICSI in Frage. Was anderes wird eher weniger der Fall sein aufgrund von diesen Diagnosen und hat uns dann diese Methode erklärt, wie die funktioniert und hat uns dann noch Formulare etc. mitgegeben, Verträge und was zu machen ist. Bezüglich auch, wir haben in Österreich hier einen Fonds, der vier Versuche 70% bezahlt. Und ja, dann ging das, ich glaube, das war eine halbe Stunde oder so, das Erstgespräch. Und wir sind dann raus und waren irgendwie völlig perplex, weil es so viele Informationen waren und trotzdem irgendwie voller Vorfreude mit, jetzt geht's los. Irgendwie. Also wir hatten dann auf jeden Fall gleich zugesagt, weil es war ja der Grund, warum wir dort waren. Und dann ging das ratzfatz.
Das heißt, ihr seid in eure erste Behandlung gestartet?
Genau, ja. Also wir bekamen dann auch die Medikamente mit. Ich musste dann einen Monat lang die Pille nehmen. Und nach dem Monat, also es war dann nochmal ein Ultraschall, glaube ich, indem man guckte, ob sich die Eierstöcke, ob die immer noch quasi ob die beruhigt sind durch die Pille natürlich. Und dann hatte ich nochmal einen Termin, wo ich dann die Spritzen mitbekommen habe und das Medikament. Und da habe ich dann ein YouTube-Video gezeigt bekommen, wie man sich richtig spritzt. Also ich fühlte mich wie eine Nummer. Es war wirklich sehr, sehr unsensibel, das Ganze. Und ich war froh, dass da mein Mann dabei war bei den ersten Terminen. Ich glaube, ohne ihn hätte ich da nicht. Also das wäre mir zu. Man ist einfach eine Nummer. Und das habe ich aber leider auch von sehr, sehr vielen anderen Frauen gehört.
Die auch in der Klinik waren oder generell in
Ge
diesem Kinderwunsch?
generell.
Ja.
Generell,
Ja.
ja.
Ja, das ist tatsächlich häufig so. Ja. Wie ging es dir mit diesen ganzen Hormonen? Also sowohl körperlich als auch mental, wie ging es dir damit?
Die Hormone selbst waren gar nicht schlimm. Also ich hatte keine Nebenwirkungen, ich hatte weder Bauchkrämpfe noch Stimmungsschwankungen, also gar nichts. Das wiederum ging bei mir aber auf die Psyche, da ich dachte, wenn ich nichts merke, dann passiert da auch nichts in meinem Körper. Das war dann wiederum ein Grund für mich, auch gleich über die Kinderwunschklinik einen Termin auszumachen bei einer Psychologin. Früh genug. Ich habe mir gedacht, irgendwie geht es mir nicht mehr ganz so gut mit dem ganzen Gespritze und irgendwie tut sich da nichts. Und deswegen habe ich gleich vorgesorgt und es war die beste Entscheidung überhaupt aus heutiger Sicht. Aber sonst spürte ich nichts.
Okay. Das heißt, ab wann hat es gest also, ab wann habt ihr eure Sitzungen gestartet, die Psychologin und du? Schon in dem ersten Versuch oder erst ein bisschen später?
Das war, glaube ich, eigentlich gleich nach diesem ersten Versuch, der gescheitert ist. Genau, da hatten wir ein Vorgespräch, da waren wir zu zweit bei der Psychologin, damit sie herausfinden konnte, ob es den Mann dazu benötigt für eine Therapie eventuell, das aber dann nicht der Fall war. Und somit startete ich eigentlich alleine in diese psychologische Behandlung einmal im Monat.
Okay, quasi eine Begleitung während
Genau.
deiner, während der Behandlung. Jetzt hast du gerade gemeint, auch schon also der erste Versuch ICSI hat nicht geklappt. Was war da? Also du hast dir die Hormone gespritzt und die Hormone eingenommen und dann kam wahrscheinlich der Tag der Punktion, oder
Richtig,
gab es,
also
okay.
man hat mehrere Ultraschalltermine dazwischen bis zur Punktion, bis zur Eizellentnahme. Und da hieß es schon, naja, das sind leider nur zwei Follikel, die eher sehr schwach wachsen, obwohl ich die volle Dosis Hormone bekam. Ich glaube, das ist so ein Standardversuch mit viel hilft viel. Schlussendlich stellte sich heraus, dass es bei mir gerade das Gegenteil war. Und diese zwei Follikel wurden dann punktiert, weil sie dann doch noch die richtige Größe bekamen zum Ende hin. Und eine Eizelle hat es geschafft, aber mit einer Semiqualität. Die wurde dann auch befruchtet und ich hatte dann gleich einen Frischtransfer am zweiten Tag. Also man wartete gar nicht bis zum fünften Tag. Und dann war quasi 2 Wochen später der Test negativ.
Okay. Wie ging es dir dann? Also, weil du meintest, ihr hattet ja ganz viel Hoffnung und ihr dachtet, oh, jetzt geht's los, jetzt werden wir schwanger, jetzt sind wir in der Klinik, hier kann uns geholfen werden, voll gut. Und weil ich weiß es noch von meinem ersten ICSI-Versuch, da war dann so, okay, aber also jetzt klappt es. Weil das ist ja wirklich schon, also da ist eine Eizelle, die wird befruchtet, die lässt sich befruchten, die wird eingesetzt. Ja, okay, was soll denn da jetzt noch schief gehen? Also, das ist ja schon komplette Prozess quasi. Und dann hat es nicht geklappt. Und ich weiß noch bei mir, dass das nicht einfach war. Wie ging es euch denn damit, wo ihr doch auch so viel Hoffnung da reingesetzt habt?
Ich kenne das Gefühl, also wir hatten, wie du schon gesagt hast, wir hatten natürlich total die Hoffnung und die machen das, die können das da ja schon im Glas befruchten, also besser geht's gar nicht. Spermiogramm war dann auch hinfällig, weil die picken sich ja eh die besten raus. Nach dem Negativen, also ich hatte den am Morgen gemacht, da war mein Mann noch im Bett und ich wusste noch, der erste Gedanke war, naja, wie soll es auch anders sein? Also das war dann so ein richtiger Dämpfer mit, naja, wir hatten bis jetzt nur negative Tests, warum soll es denn jetzt klappen? Also ich habe mich da gerade selber eigentlich wieder in ein Loch geschubst. Hatte das dann meinem Mann erzählt, der war dann schon sehr enttäuscht, aber er meinte dann, naja, sie meinten doch, der erste Versuch sei ja ein Probeversuch. Das hat ja nichts zu bedeuten, quasi. Und aufgrund dessen, versuchte ich, mich an den nächsten Versuch zu klammern. Wir hatten dann auch anschließend gleich noch mal einen Termin dann in der Klinik, nachdem ich denen Bescheid gesagt habe, dass der Test negativ war. Und dann wurde noch mal ein Hormonstatus gemacht. Und da waren die Werte so dermaßen im Keller, dass ich eine Zwangspause brauchte, weil mein Körper komplett ins Gegenteil umschlug. Und das war viel schlimmer für mich, als wie dieser negative Test. Nicht gleich wieder starten zu können. Ich dachte mir, naja, man geht dahin, kriegt dann gleich die nächsten Spritzen mit und im nächsten Zyklus können wir wieder loslegen. Es war leider nicht so. Ich musste 7 Monate lang eine Zwangspause machen.
Und das hat man da schon gesagt, dass es 7 Monate sind, oder war das immer nur so, wir machen jetzt einen Monat Pause und dann kamst du wieder und dann hat es wieder nicht geklappt oder waren die Werte nicht besser? Also,
Genau, so
ja,
war das.
okay.
Also ich musste dann jeden Monat antanzen in der Klinik und es wurde jeden Monat Blut abgenommen und jeden Monat waren die Werte nach wie vor im Keller. Sie versuchten mich oder meinen Körper dann aufzupäppeln mit weiteren Nahrungsergänzungsmitteln unter anderem auch ein DHEA genannt. Ich kann jetzt nicht mehr genau wiedergeben, für was das nochmal genau war, um so die Werte wieder ein bisschen in die Höhe zu treiben. Denn sie meinten eben, weil auch mein AMH nochmal mehr gesunken ist, dass es damit definitiv kein Follikel geben wird mit Hormonzugabe. Und dadurch hieß es warten, warten und nochmal warten. Und das war für mich der Knackpunkt, in dem ich in ein Loch fiel.
Lass uns gleich dann nochmal drauf eingehen, wie es dir da ging, weil das ist natürlich schon auch eine sehr harte Zeit für dich gewesen. Wenn du sagst, die Werte waren im Keller, du meintest jetzt gerade, der AMH-Wert war sehr niedrig oder war wirklich sehr, sehr niedrig. Ja. Gab es dir noch oder fallen dir noch andere Werte ein? Weißt du noch die anderen Werte, die eben auch nicht gut waren nach der ersten ICSI?
Puh, das waren eigentlich einige. Eigentlich die meisten. Ich kann jetzt die Werte nicht mehr wiedergeben oder wie diese Dinge heißen, aber ich weiß, dass es mehrere Werte waren, die in einem Bereich sein sollten, damit Follikel wachsen, damit die heranreifen, damit es einen Eisprung gibt. Und die waren alle so niedrig, dass da in meinem Körper eigentlich gar nichts mehr funktionierte. Also der Arzt wunderte sich, warum ich überhaupt noch eine Periode habe. Das war dann schon...
Wow. Puh. Also diese erste ICSI mit dieser krassen Hormongabe hat ja eigentlich komplett dein Hormonhaushalt, dein Körper zerschossen im Endeffekt.
Richtig, richtig. Also das war dann schon dieses viel, hilft eben leider nicht immer viel. Und das musste ich eigentlich irgendwie schmerzlich erfahren. Also dass da mein Körper, der also komplett ins Gegenteil schoss.
Ja, und dann meintest du, dir ging es natürlich gar nicht gut mit dieser Pause und auch, dass dein Körper da jetzt relativ lahmgelegt ist, könnte man sagen. Also was den Teil angeht, deines Körpers. Was hat dir in der Zeit geholfen? Was hat dich aufgebaut? Was würdest du rückblickend sagen, war das, was dir irgendwie weiterhin auch Hoffnung geschenkt hat, dass es irgendwann klappt oder dir den Mut gegeben hat, weiterzumachen?
Ich habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben, der aber aktuell nicht mehr aktiv ist. Ich habe auf Instagram einen zweiten Account erstellt, einen anonymen Account, in dem ich mich mit anderen Kinderwunsch-Mädels austauschen konnte. Das war das eine. Also da habe ich auch von Geschichten gelesen, oh mein Gott, also noch schlimmer, wie es mich traf eigentlich. Und zum anderen natürlich ganz klar mein Mann, der war da sehr optimistisch, aber nicht zu optimistisch. Der gab mir da einfach Halt, der war einfach da, der malte sich nichts aus, sondern er war einfach da und sah die Realität mit ein bisschen Optimismus. Und das half natürlich auch. Und zum Dritten natürlich ganz klar meine Psychologin. Definitiv. Also das würde ich jedem empfehlen, darüber zu sprechen. Und wenn man es nicht mit der Familie kann, dann auf jeden Fall vielleicht mit einem Psychologe oder einer Psychologin. Definitiv. Das ist ein Punkt, wo ich jeder Frau empfehlen kann. Ganz viele sprechen nicht darüber. Und das macht es eben so schwierig, weil man damit selbst umgehen muss und das selbst verarbeiten versucht. Und das funktioniert meistens nicht. Das sind drei Punkte, die mir geholfen haben, nicht aufzugeben, weiter dran zu glauben. Schlussendlich dann auch den Input von dir auch, ganz klar. Also deine Posts auf Insta, das sind einfach Dinge, die einen immer wieder zum Nachdenken anregen, dass man einfach nicht aufgeben darf, dass irgendwann ist auch für einen selbst der Zeitpunkt gekommen, an dem es funktioniert, egal welchen Weg man wählt.
Ja. Nach den 7 Monaten Zwangspause, wie ging es denn weiter, eure Kinderwunschreise?
Wir starteten den zweiten ICSI-Versuch. Man machte direkt vor der ICSI keinen Hormonstatus mehr, das sich dann danach herausstellt, ein Fehler war. Denn ich habe mir eine Woche lang wieder die volle Dosis Hormone gespritzt, ging dann zum Ultraschall in die Kinderwunschklinik und es stellte sich heraus, dass mein Körper gar kein Follikel gebildet hat. War natürlich rausgeschmissenes Geld, weil einfach kein Follikel da war, den man stimulieren konnte. Und das war dann gerade nochmal der zweite Dämpfer mit, okay, was ist jetzt los? Jetzt produziert mein Körper gar nichts mehr. Ich dachte zuerst, dass es an den Hormonen lag. Aber schlussendlich habe ich natürlich herausgefunden, dass auch manchmal sein kann, dass ein Körper gar nichts produziert. Vor allem mit diesem niedrigen AMH, das habe ich davor gar nicht so wirklich gewusst. Ich dachte, okay, das sind die Hormone. Was ist da los? Ich habe doch Hormone bekommen, da muss doch jetzt was sein, da muss was wachsen. Und aufgrund dessen war dann quasi Abbruch. Und dann, ja, gingen wir nach Hause und wussten nicht mehr weiter.
Also ihr wurdet auch in der Klinik einfach gar nicht wirklich aufgeklärt, dass das einfach auch mal sein kann, dass kein Follikel da ist oder gerade mit so einem niedrigen AMH-Wert. Und auch eben nach diesem gescheiterten zweiten Versuch gab es von der Klinik jetzt auch keine Perspektive für euch.
Richtig. Also wir wurden nicht wirklich aufgeklärt, hatte ich das Gefühl. Wir wussten ja selbst, also ich hatte mir eigentlich mein ganzes gynäkologisches Wissen übers Internet mir beigebracht. Und
das ist ja echt verrückt, oder? Also, dass du dir das einfach alles selber so anlesen musstest und so. Und wie habt ihr dann nach dem zweiten gescheiterten Versuch weitergemacht? Also es gab anscheinend keine Perspektive von der Kinderwunschklinik. Du hast dir alles quasi selber angelesen. Was war dann so, ja, euer nächster Schritt oder was dachtest du, was ist jetzt gut?
Wir machten zunächst eine Pause, um uns darüber klar zu werden, was es noch für Möglichkeiten gibt. Der Arzt meinte dann, wir könnten nochmal einen ICSI-Versuch natürlich starten. Das war für mich eigentlich keine Option, weil ich mir dachte, naja, jetzt haben wir es zweimal versucht und es funktionierte nicht. Warum soll ich dann einen dritten Versuch starten? Das war für mich so unlogisch. Es passte einfach nicht. Ich glaube sogar, dass das gerade die Weihnachtszeit war. Aufgrund dessen hatten wir ja sowieso konnten eine Pause machen, da die Kinderwunschklinik ja sowieso zu hatte. Und dann kamst du. Und zwar mit dem Begriff sanfte ICSI. Und ich wusste bis dato nicht, was es ist oder was das macht oder wie auch immer, weil ICSI war für mich okay, Hormone, Vollgas. Also die Punktion und Befruchtung und man wird schwanger und passt. Aber eine sanfte ICSI wusste ich gar nicht. Du hast das dann sehr, sehr gut beschrieben, was das ist. Und ich dachte mir, okay, vielleicht wäre das ja für uns eine Option, einfach mal im natürlichen Zyklus zu gucken. Was passiert? Was macht mein Körper, wenn ich ihm keine Hormone gebe? Und trotzdem, dass er kontrolliert wird von der Klinik. Aufgrund dessen sind wir dann im neuen Jahr dann nochmal in die Kinderwunschklinik. Und ich habe das dann vorgeschlagen meinem Arzt und meinte, was er davon hält, ob das eine Option wäre, ob wir das mal probieren könnten. Vielleicht sogar dann mit einer Insemination eventuell. Also so, dass wenn eine Punktion vielleicht nicht stattfinden kann, aus was für Gründen auch immer. Und er meinte, ja, das könnten wir probieren. Und somit haben wir dann gestartet. Ich glaube sogar, dass ich ganz leichte Hormone genommen habe in Tablettenform für den ersten sanfte ICSI-Versuch. Genau, und somit starteten wir in den nächsten Part unserer Kinderwunschreise.
Also fühlt sich's für dich auch so an, dass du quasi davor so dieses Hormonstimulierte hattest und dann kommt so ein Cut und dann ist es quasi, ja, wie du sagst, so ein zweiter Teil, so eine Fortsetzung. Weil so fühlt sich's nämlich, oder hat sich's für mich auch immer angefühlt. Das quasi, es war so der erste Teil, war dieses ganze Hormonstimulierte und dann bei mir war halt noch ein Klinikwechsel mit dabei, deswegen war es nochmal ein, ja, krasserer Cut quasi, so in eine neue Phase rein. Aber so hat sich's für dich auch angefühlt, dass es quasi so eine neue, ja, ein neuer Teil deiner Kinderwunschreise ist oder so neue Kapitel vielleicht auch.
Richtig, ja. Das
Ja.
waren also, sind alles Kapitel. Zuerst dieses auf natürlichem Wege probieren, Sex nach Plan etc. Dann, okay, Kinderwunschklinik, Hormone, ICSI und dann, okay, jetzt probieren wir eine Mischung aus dem, aus natürlich und der Kinderwunschklinik. Jetzt fällt mir auch gerade ein, wir hatten uns auch noch eine Zweitmeinung geholt, bevor wir das gestartet haben, und zwar eben in dieser Privatklinik, in dieser zweiten Klinik in unserer Umgebung. Und der Termin war eine Katastrophe. Also das war wirklich so, wie ich im Internet las, die Bewertungen. Also das war eine absolute Katastrophe, wirklich. Ja, aber man kann es auf jeden Fall Kapitel nennen, definitiv.
Okay. Was war daran so eine Katastrophe, ganz kurz? Das finde ich jetzt gespannt.
Ich wusste, dass die Klinik auch mit tschechischen Kliniken zusammenarbeitet. Und wir gingen da rein und wir hatten auch da unsere Befunde schon vorher hingesandt. Und dann war da ein tschechischer Kollege, würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht mal, ob der wirklich Arzt war. Der hat gar nicht lange um den heißen Brei gesprochen. Der sagte gleich, naja, Eizellspende, nur das kommt in Frage. Und das fand ich, also wir wären, also, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir wären am liebsten aufgestanden und wären gegangen. Also das fand ich sowas von unsensibel. Das war sofort, der hat uns das in das Gesicht geklatscht, wie wenn es nichts wäre und wie wenn er einfach nur auf Geld aus ist. Und das war eine Katastrophe, wirklich. Also dann haben wir gesagt, okay, die andere Klinik ist zwar auch nicht ganz so sensibel, aber immer noch besser wie die Privatklinik, wo man das Doppelte bezahlt eigentlich. Also das war wirklich eine Frechheit.
Okay, verrückt. Ja, okay. Dann seid ihr wieder in die andere Klinik gegangen und wusstet, okay, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht hier.
Richtig, ja.
Okay. Ja, wie lief es dann mit dieser sanften ICSI oder wie lief dann der dritte Versuch ab bei euch?
Ja, der dritte Versuch war dann, dass ich eben diese Tabletten bekam und tatsächlich ein Follikel da war und der auch eine gute Größe hatte beim ersten Ultraschall. Ich war total überrascht und sehr erstaunt, dass das tatsächlich mal der Fall war. Und ja, dann hatte ich nochmal einen Termin. Da war dann die tatsächliche Größe da. Und ich bekam dann eine Auslösespritze mit nach Hause, mit dem Zeitpunkt natürlich. Und hey, dann findet dann die Punktion statt. Ich habe mir dann die Auslösespritze gegeben, beziehungsweise mein Mann durfte das immer machen. Und ging dann zum Termin, zur Punktion. Also das war dann auch nicht dieses Offizielle mit Schlafmittel und Pipapo, sondern wirklich. Man machte das oben im Behandlungszimmer, also gar nicht in diesem, wie soll ich sagen, gynäkologischen OP-Bereich, wie ich es davor gekannt habe. Und machte das auch ohne Narkose, also ohne Schlafmittel. Beziehungsweise beim ersten Versuch leider noch nicht. Da stellte sich dann heraus, der Follikel war dann schon gesprungen am Punktionstag. Und dann meinte man, naja, man könnte eine Insemination versuchen, hat man dann gemacht, das hat aber leider dann nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil ich da vom Kopf her einfach, Insemination, ich weiß nicht, wenn es auf natürlichem Weg nicht klappt, warum soll das dann so klappen? Das war für mich, also da stellte ich mich dagegen irgendwie.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, den Gedanken. Höre ich auch nicht zum ersten Mal tatsächlich. Also ja, okay. Aber ja, dass dieser Follikel springt, Das ist halt ein bisschen das Risiko bei der ganzen Geschichte, weil man kann es halt nicht so krass timen, sondern man lässt den Körper halt schon noch ein bisschen diese Freiheit. Darum geht es ja auch bei dieser sanften Version, dass der Körper einfach machen darf. Und wenn er halt entscheidet, früher zu springen, dann ja, ist es halt so, ne? Ja.
Richtig.
Ja. Das heißt, dann habt ihr nochmal einen vierten Versuch gemacht mit der sanften Version, oder?
Richtig. Also ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie viel sanfte Xyz wir versucht haben. Es waren nämlich doch einige. Also wir hatten ein ganzes Jahr lang versuchten wir durch die sanfte Xyz schwanger zu werden. Und es war aber immer was anderes. Also entweder war dann doch wieder mal kein Follikel da. Dann hatte ich mal eine Punktion, da war aber die Eizelle total schlecht, also die konnte sich dann nicht befruchtet, also die wurde dann nicht befruchtet. Dann wiederum ein paar Mal eben, dass er frühzeitig schon gesprungen ist. Dann wurde natürlich immer eine Insemination gemacht. Das Gute in der Klinik war, das wurde alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, schwarz abgerechnet. Also wir hatten da dann einfach eine Rechnung, wo ein Betrag war einfach für die Materialkosten. Das war dann eigentlich eine super Sache, sage ich jetzt mal, dass wir uns da nicht in Unkosten noch gestürzt hätten, da es nie als offizieller Versuch gerechnet wurde. Es war auf jeden Fall immer was anderes und nach einem Jahr kam ich dann ins Grübeln. Ich hatte mir das dann alles mal zusammengeschrieben, was bei jeder sanften ICSI eigentlich passiert ist und warum es nicht funktioniert hatte. Und wie gesagt, es war immer irgendwas anderes. Es war nie die perfekte Eizelle dabei. Und das gab mir dann zu denken.
Okay. Puh, hört sich aber nach einem ganz schönen, auch wieder da, einen ganz schöne Anstrengung an. Ja, also dieses Hoffen und Bangen immer wieder, diese Gefühlsachterbahn zu haben, weiterzumachen. Da ist das Gute ja bei dieser sanften ICSI, dass der Aufwand nicht so enorm ist, dass man eben sagt, okay, ich kann wieder in den auch, also körperlich wie auch mental kann ich jetzt auch gleich wieder den nächsten Zyklus starten, weil man jetzt nicht so viel dafür gemacht hat, in Anführungsstrichen, wie wenn man jetzt sich einen Monat lang jeden Tag eine Spritze setzen muss und komplett mit Hormonen voll ist und so, dann ist die, wie soll ich sagen, die Fallhöhe ein bisschen höher, wenn es nicht geklappt hat.
Richtig.
Okay, du hast dir dann alles mal aufgeschrieben, hast geguckt, hey, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also hast auch selber wieder angefangen nachzudenken und selber wieder angefangen, ja, nach Optionen zu suchen. Wie könnte es denn weitergehen? Und wie ist es dann weitergegangen?
Im Laufe dieses, also im Laufe von dem Jahr mit diesen sanften ICSI-Versuchen, ging mir dieses Wort Eizellspende nicht mehr aus dem Kopf, was wir ja in dieser Privatklinik gehört hatten. Und fing daraufhin an, während dieser Zeit ein bisschen nachzuforschen, was ist das genau, wo wird das gemacht? Gibt es vielleicht auch auf diesem Insta-Account Mädels, die das schon hinter sich haben, wo vielleicht mir Erfahrungen erzählen konnten? Und mir ging das einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe das auch mal bei meinem Mann angesprochen. Und der meinte dann, ja, okay, aber im Worst-Case-Fall können wir noch mal drüber sprechen. Also er wollte gar nicht so viel drüber wissen eigentlich, weil er halt immer noch dachte, okay, das funktioniert auch so. Und dass wir dann quasi, wenn wirklich alle Stricke reißen, dass wir dann noch mal über dieses Thema intensiv sprechen. Und so war das dann auch. Also ich hatte natürlich zuerst in diesen Jahren davor eben mit mir selbst zu kämpfen. Ich hatte Panikattacken etc. und musste natürlich zuerst mal gucken, dass ich das mit meiner Psychologin wieder auf die Reihe bekomme, dass ich da wieder Kraft habe, überhaupt an was anderes noch zu denken, dass ich da einfach wieder privat und in meiner Freizeit wieder auf Kurs komme. Und ja, mit ein bisschen Geduld lief das dann auch. Und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich zu meinem Mann meinte, hey, guck mal, ich habe mir mal alles aufgeschrieben von den sanften Xis, warum es nicht funktioniert hat, können wir jetzt über die Eizellspende sprechen. Und ich habe ihm dann dadurch sehr viel dann erzählt, was ich gelesen habe über Epigenetik, Genetik generell. Das war bei mir zuerst ein rotes Tuch. Ein ganz großes rotes Tuch, weil ich immer, weil man denkt, okay, Eizellspende, oh Gott, das ist dann nicht mein Kind. Aber je mehr ich da nachgeforscht hatte, desto mehr dachte ich, okay, so schlimm ist das Ganze gar nicht, wie man sich das immer vorstellt irgendwie. Also das ist so ein Tabuthema. Man hört es und man schreckt gleich zurück. Also das Gleiche wie Leihmutterschaft. Man hört es und oh mein Gott, ganz schlimm. Mhm. Und somit haben wir nochmal über das Thema gesprochen.
Mhm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte. Wie du sagst, man geht da ran an dieses Thema und hat Gedanken, Ängste, macht sich Sorgen, hat eben auch vielleicht dieses, fühlt sich irgendwie abgeschreckt erstmal. Wie konntest du das dann transformieren in ja, es ist eine Option für uns. Ja, wir können das machen. Also wie konntest du den Widerstand gegen diese Eizellspende loslassen und dich dafür öffnen, zu sagen, hey, das ist unser Weg. Und es ist nicht schlimm, sondern das ist einfach unser Weg und es ist was Gutes. Und es gibt die Option, diese Möglichkeit und wir wollen die nutzen. Wie konntest du das transformieren? Oder was waren vielleicht am Anfang diese Gedanken, die du hattest und wie konntest du diese Gedanken transformieren?
Hauptsächlich eigentlich durch meine Psychologin. Also die arbeitet natürlich hauptsächlich mit Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zusammen, begleitete auch Paare, die diesen Weg gegangen sind, der Eizellspende. Und die hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, auf eine Frau, die Petra Thorn heißt sie, glaube ich, die eine ganz tolle Internetseite betreibt über Eizellspende und eben auch über dieses Hauptthema mit Genetik. Und meinte dann, ich soll mir das mal durchlesen und die würde das ganz gut beschreiben und da würden eigentlich alle Fragen beantwortet. Und das habe ich dann gemacht und habe aufgrund dessen bin ich dann eben auf diesen Begriff auch Epigenetik gestoßen. Und dadurch habe ich dann noch intensiver gegoogelt und merkte oder sah dann, dass Genetik nur so ein minimaler Teil ist bei einer Befruchtung oder bei einem Baby, dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also dass das auch für mich keine Rolle mehr spielt. So, oh mein Gott, ich will unbedingt, dass mein Baby meine Genetik hat. Das ist so ein kleiner Teil des, ja, also Hauptgrund war da wirklich meine Psychologin, die mich da auf diesen positiven Weg gebracht hat.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du am Anfang das Gefühl gehabt, das ist dann einfach nicht dein Kind. Also, das ist das Kind deines Mannes ein Stück weit, aber halt du bist nicht die Mutter. Also du, da ist einfach sind keine Gene von dir dabei, also kannst du ja nicht die richtige Mutter sein. So habe ich das so richtig verstanden, dass das so ein Gedanke, so eine Angst von dir war?
Richtig, also makaber gesagt, mein Mann hätte dann mit einer anderen ein Kind. Ja. Und ich wäre quasi nur die Leihmutter. Mhm. Also dieser Gedanke hatte ich und es war natürlich schon so erschreckend, auch die Vorurteile generell bezüglich Eizellspende. Und der Gedanke, der hat mich dann schon so, naja, will ich das wirklich? Kann ich mit dem umgehen? Mhm. Kann ich damit umgehen, wenn das Ganze dann funktioniert und wir machen das und ein Baby ist dann da, kann ich dann damit umgehen? Kann ich da mit meiner Familie drüber sprechen? Kann ich das? Ist das der Weg für uns? Kann das mein Mann? Also da waren hunderte Fragen im Kopf.
Mhm. Und da hat er eben die Website geholfen von Petra Thorn heißt sie?
Richtig. Mhm.
Und deine Psychologin. Und was war so der, also du meintest eben gerade, dass das, du hast dich dann eben auch nochmal schlau gemacht zum Thema Genetik. Das war für dich so der Punkt, der Einstiegspunkt, wo du diese Angst, wo du diese Fragen auflösen konntest.
Richtig. Ja. Einfach zu sehen, dass die Genetik alleine nicht das Ganze ausmacht. Also man vergisst dann einfach die soziale Prägung, was ein Kind ausmacht, die ganze Erziehung, das Umfeld. Es macht viel mehr aus als wie die Genetik an sich. Die Genetik ist nur ein Bruchteil von dem, was aus einem Baby, aus einem Kind mal wird, definitiv. Also das, und man sieht ja auch, man hat dann auch ein bisschen Bedenken auch bezüglich dem Aussehen so. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Also ich habe schon jede Menge Kinder gesehen, die nicht mal annähernd den Eltern ähnlich sehen. Also man kann auch da nicht drauf zählen, dass die Genetik zuschlägt und man sieht genau, ah, das Kind kommt von der. So, also ja. das geht nicht. Also wenn man mal sich mehr darüber Gedanken macht und sich damit beschäftigt, sieht man, dass Genetik einfach nicht alles ist.
Also das kann ich jetzt aus meiner Perspektive, wo ich eben jetzt auch Mutter bin, ganz klar sagen, dass Mutter ist die Person, die für das Baby da ist und die für die die Bezugsperson ist und es tröstet, wenn es weint. Oder also Mutter sein hat, wie du sagst, für mich auch nichts Genetisches, sondern es ist wirklich, es ist eine Einstellung und es ist ein Verhalten. Es ist wie verhältst du dich gegenüber einem neuen Lebewesen, einem Menschen? Und Muttersein ist so viel mehr. Es ist genauso, wie du sagst, es ist so viel mehr. Es ist Trösten, es ist Versorgen, Liebe geben, kuscheln, in den Schlaf tragen. Ja? Es gibt einfach bestimmte Dinge, die kann nur die Mama. Und das hat nichts mit Gehen zu tun, sondern das hat was mit der Liebe zu tun, die man empfindet. Ja,
richtig, absolut. Ja. Schön gesagt.
Ja. Und okay, das heißt, da war dieses Thema Eizellspende, du hast ein bisschen gebraucht, um dich dafür zu öffnen, wahrscheinlich dein Mann auch, aber ihr seid dann gemeinsam diesen Weg gegangen, euch da innerlich zu öffnen für dieses Thema. Wie bist du dann das Thema, also wie bist du das angegangen, also eine Eizellspende zu bekommen? Wie geht man da ran?
Das Ganze ging eigentlich sehr schnell. Entschieden haben wir uns, weil wir gesagt haben, okay, ich möchte alles probiert haben. Also ich möchte einfach alles versucht haben. Und das ist ein Versuch wert. Und das ist ein Versuch, um schwanger zu werden und ein Baby zu bekommen. Und ich möchte nicht in 10 Jahren hier sitzen und sagen, okay, hätten wir doch das probiert. Wir haben dann... Ich wusste eigentlich schon im Vorhinein, dass es da eben Kliniken in Tschechien gibt. Also es gibt natürlich in Österreich auch die Möglichkeit zur Eizellspende. Seit 2015 ist es erlaubt, allerdings nicht anonym. Dadurch gibt es sehr lange Wartezeiten, weil das Kind dann mit 14 Jahren, glaube ich, das Recht hat, die genetische Mutter kennenzulernen und die Kontaktdaten anzufordern. Das war für uns keine Option. Ich wollte auch nicht mehr so lange warten. Und dadurch fiel die Wahl auf Tschechien. Und gar nicht, hey, das ist günstig und keine Ahnung. Aber Tschechien hat einfach exklusive Kliniken. Die sind genau auf dieses Thema spezialisiert. Bei denen ist das erlaubt. Und dadurch kamen wir dann auf Verticare in Prag. Und ich wusste, dass dieser leitende Arzt, der ist bei mir in der Nähe, beim Gynäkologe hat der Beratungstermine. Und somit bin ich eigentlich auf diese Klinik gekommen. Wir hatten aber dann direkt Kontakt mit der Klinik in Prag. Ich schrieb die dann an, schilderte kurz meine Situation und hatte dann einen Telefontermin, einen kurzen. Oder kurz knapp, da wurden kurz so die Optionen besprochen, beziehungsweise ich konnte meine Geschichte kurz erzählen und wir bekamen dann, glaube ich, 2 Wochen drauf einen Termin. Also das ging wirklich ratzfatz. Und eigentlich kurz und knapp, wir sind dann 2 Wochen drauf, sind wir dahin gefahren, wir hatten ein Hotel gebucht, das ist ungefähr 6 Stunden von uns mit dem Auto, also das ging relativ gut, hatten da ein Erstgespräch, das ging so circa 2 Stunden, also viel, viel länger als wir jetzt in den Kliniken hier. Wir wurden wirklich richtig ordentlich aufgeklärt. war natürlich auch deutschsprachig. Wir hatten auch eine Betreuerin, die deutschsprachig war oder ist. Und in diesem Erstgespräch, zum Ende hin, war das dann schon ein bisschen wie ein Verkaufsgespräch. Natürlich, es gibt verschiedene Optionen. Man kann dann sagen, hey, da, Garantie noch auf 3 Blastozysten, macht dann so und so viel. Man konnte dann quasi den Vertrag wählen. Es war dann schon ein bisschen so ein Verkaufsgespräch. Und dann meinte sie zu uns, sie hätte schon eine Spenderin. Aufgrund dessen, dass wir im Vorhinein natürlich schon die Formulare etc. zugesandt bekommen haben. Wir haben das alles ausgefüllt. Da ging es auch um das Äußere von mir, wie groß, wie viel Gewicht habe ich, was uns wichtig ist. Natürlich auch die ganzen Befunde, und somit konnten die dann schon zum Erstgespräch eine Spenderin suchen. Sie haben eine extrem große Datenbank. Und mein Mann und ich guckten uns an, und da war einfach dieser Moment, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, wir haben uns angesehen und wir wussten, okay, los, für das sind wir hier. Und haben dann gleich zugesagt. Mein Mann konnte dann sein Sperma gleich dort lassen. Das wurde dann eingefroren. Ich hatte auch noch eine gynäkologische Untersuchung. Ich bekam einen ganzen Sack voll Medikamente mit. Und somit verabschiedet man sich und sagte dann 1, 2, 3, los, dann und dann diese Medikamente nehmen. Ich hatte dann einen Behandlungsplan und ich sollte mich dann per E-Mail wieder melden.
Für was waren diese Medikamente?
Das war eigentlich für die Gebärmutterschleimhaut eigentlich hauptsächlich, um eigentlich die Gebärmutter darauf vorzubereiten. Und den Eisprung zu timen, also dass man quasi den Zyklus mit der Spenderin synchronisiert. Also ich bekam dann eben Bescheid, wann die Spenderin mit den Spritzen, also mit den Hormonen, begann. Und somit musste ich dann auch mit den Medikamenten beginnen, damit ich den Eisprung auch rauszögern konnte, damit es halt genau getimt ist, dass mein Körper dann beim Transfer eigentlich darauf vorbereitet ist mit, hey, jetzt bekommst du eine Eizelle.
Das ist faszinierend, was alles möglich ist, gell? Also ich finde es so faszinierend und so schön, dass die Medizin so weit ist, dass das einfach möglich ist, ja. Also ich finde das wirklich sehr faszinierend. Und ihr wart dann wieder zu Hause und wart guter Dinge und voller Elan und hat, also ihr wolltet das. Das war euer Weg, das wusstet ihr.
Richtig. Also wir fuhren nach Hause und ich hatte nur ein riesen Smile im Gesicht und war völlige Euphorie und dachte mir, oh mein Gott, die haben schon eine Spenderin. Mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Also wir dachten, wir haben da sicher eine Wartezeit von mindestens ein halbes Jahr, Jahr. Aber dass die da schon beim Erstgespräch sagten, hey, wir haben schon eine Spenderin, das war unfassbar. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war total aus dem Häuschen und hatte einfach irgendwie das Gefühl, und das ist es jetzt, und das funktioniert jetzt. Es war natürlich zeitgleich auch die Angst damit, okay, kann ich überhaupt schwanger werden? Kann sich bei mir was einnisten? Man hat natürlich auch gelesen, da Killerzellen etc. Das war dann schon ein bisschen so, wo dann immer wieder sich einschlich, dieser Gedanke, aber ich versuchte ihn wegzuschieben und dachte mir, hey, wir haben da das Beste vom Besten und das ist eine junge Spenderin, die hat tolle Eizellen, die sie uns schenkt und die uns einfach diesen Schubser gibt quasi, damit mein Körper dann damit weitermachen kann. Und das kann nur funktionieren, und wenn es beim ersten Mal halt dann nicht funktioniert, funktioniert es beim zweiten Mal. Aber das sind einfach, die haben Top-Qualität und wir kriegen da Blastozysten, das ist, besser geht's gar nicht. Sogar schlüpfende Blastozysten haben wir schlussendlich gehabt. Und das war einfach, da war die Euphorie riesig.
So schön. Ganz kurz, um das ganze Thema so ein bisschen rund zu machen, kannst du ungefähr eine Hausnummer nennen, wie viel so eine Eizellspende, so ein Behandlungszyklus, könnte man sagen, wie viel es ungefähr kostet? Also, dass man einfach so ein Gefühl dafür hat.
Ja, kann ich sogar genau sagen eigentlich. Also wir haben jetzt 7.200 Euro bezahlt mit der Garantie auf 3 Blastozysten. klingt jetzt eben wie so ein Verkaufsvertrag. So, hey, wir kriegen noch die Klimaanlage dazu. Das ist quasi so, dass wenn die, also das weiß natürlich auch die Spenderin, wenn die jetzt im ersten Stimulationszyklus nur zwei Blastozysten dann schlussendlich da rauskommen, würde die nochmal stimuliert werden, die Spenderin. Und aufgrund dessen ist das dann ein bisschen teurer wie normal. Wenn es jetzt normal wäre und man bekommt das einfach, was rauskommt, müsste man dann nochmal denselben Betrag bezahlen. Mhm. Und somit hat man aber eine Garantie einfach auf diese drei Blastozysten. Und ich habe gesagt, hey, denen die 1.000 Euro mehr, also ja, von was reden wir hier quasi? Mhm. Klar, es ist viel Geld auf jeden Fall, um Gottes Willen, das kann nicht jeder machen, aber für uns war es zum Glück machbar und möglich.
Das heißt, ihr seid wieder nach Hause gefahren und habt dann quasi den Anruf bekommen, es geht jetzt, geht los oder ja?
Ja, das war dann ein bisschen, es ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe dann eine E-Mail bekommen mit voraussichtliche Punktion wäre dann und dann. Ich glaube sogar, wann war das? Ich glaube 19. November letzten Jahres oder so. Und ich glaube 4 Tage vor dieser Punktion meinten sie, also rief mich dann unsere Beraterin an und meinte, das Sperma, das hat das Auftauen nicht ganz überlebt. Der Mann müsste bitte zum Punktionstag vorbeikommen, damit sie frisches Sperma hatten. Und das war dann eher so, okay, wäre super gewesen, wenn sie uns das ein bisschen früher, also wenn sie das früher probiert hätten mit dem Auftauen. Jetzt musste dadurch mein Mann natürlich Termine verschieben von seiner Firma aus und musste dann 6 Stunden dahin, quasi für 10 Minuten und dann 6 Stunden wieder zurückfahren. Das war dann ein bisschen umständlich, aber was macht man nicht alles? Und somit hatten die frisches Sperma und das war dann eigentlich ganz gut. Und die hatte dann die Punktion. Wir hatten dann, glaube ich, eigentlich eh einen Tag drauf, bekamen wir eine E-Mail mit, dass sie 11 Eizellen ergattern konnten. Das im ersten Moment natürlich nicht viel klingt, aber sie hatte auch nicht die volle Dosis Hormone. Also das haben die so gemacht, dass es natürlich nicht zur Überstimulation kam, was auch völlig okay ist, um Gottes Willen. Also 11 Eizellen, das ist ja, für mich war das, oh mein Gott, so viel.
Muss ich ganz kurz auch nochmal einhaken, weil 11 Eizellen sind auch viel. Also das ist vielleicht bei denen, ich weiß nicht, wie die stimulieren und so, aber jetzt so in meinem Erfahrungsschatz, den ich jetzt habe mit anderen Frauen auch, klar gibt es mal Frauen, die haben auch mal 20 Eizellen oder so, aber 11 Eizellen sind schon gut. Also nur um das vielleicht nochmal ein bisschen in Relation zu rücken. Ich weiß nicht, was die sonst da drüben in Tschechien machen, mit was die da stimulieren, aber okay, sorry, ja.
Vor allem waren jetzt die 11 Eizellen auch super, also von der Qualität her einfach. Also ich kenne sie auch von hier, dass ganz viele, jetzt gerade eine Bekannte von mir hat 34 Follikel und hatte dann 22 Eizellen, aber schlussendlich hat sie 2 Eizellen, die übrig waren, quasi. Also es war dann auch, 11 Eizellen waren super Ergebnis und ja, schlussendlich hatten wir 4 Blastozysten und sogar schlüpfende Blastozysten. Also das ist nochmal einen Tag länger und besser geht's gar nicht. Also das ist quasi Top-Qualität. Und das war natürlich ein Ergebnis, oh mein Gott, juhu, oh Gott, ich kann zum Transfer, wir können darüber fahren. Und Tag X kam dann, wir fuhren darüber. Und das war einfach, ich war so ultra nervös. Ich hatte schon so viel mitgemacht, aber ich war da so unfassbar nervös. Ich hätte am liebsten losgeheult. Also die Nervosität, die fraß mich auf. Das war ganz, ganz furchtbar.
Ja, klar. Man macht ja auch, das ist ja auch wieder so ein Fall, da machst du ja sehr viel. Also da ist einfach auch sehr viel Aufwand dahinter mit dorthin fahren. Dann ist dein Mann nochmal hingefahren zwischendrin. Diese 6 Stunden Fahrt, die sind ja schon auch Also ist ja schon auch was, ne? So ein Stück weit. Ist ja trotzdem immer so ein kleiner Urlaub, den man da macht, quasi, um dorthin zu fahren. Dann hattest du den Transfer und dann 2 Wochen später war dann der Bluttest, tippe ich mal, oder?
Nö, das lief eigentlich so, dass ich nach dem Transfer, also eine schlüpfende Blastozyste, ich habe mich natürlich wieder informiert im Internet. Ich wusste natürlich, dass diese sich im Normalfall und im besten Falle am selben Tag noch einnisten würde. Und somit wusste ich auch, dass ich natürlich nach 5 Tagen eigentlich positiv testen könnte. Und da ich ja, also logisch, mega ungeduldig, ich wollte keine 2 Wochen warten. Es empfiehlt zwar jeder, ah, man soll 2 Wochen warten. Ich konnte es einfach nicht und habe dann, Montag war Transfer und am Sonntag in der Früh hatte ich den ersten positiven Test in der Hand. Sehr schwach, es war ein 10er, also ein Frühtest, sehr schwach, aber gut sichtbar. Und ich habe, oh Gott, dass ich konnte, ich weiß nicht, wie es gestern gewesen wäre. Ich stand da in der Küche mit dem positiven Test und habe mir selber gesagt, fang jetzt nicht an zu heulen, weil ich wusste, was noch alles passieren kann. Und ich wollte jetzt noch nicht so diese übermäßige Freude zulassen. Weil je mehr man sich freut, desto tiefer fällt man dann auch wieder. Und aufgrund dessen, oder war zumindest bei mir so, und aufgrund dessen ging ich dann zu meinem Mann ins Schlafzimmer und zeigte ihm den Test und meinte, drück jetzt ja die Daumen, dass es hält und dass es bleibt. Und somit war das ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hatte dann jeden zweiten Tag habe ich dann einen Test gemacht, der wurde wirklich immer stärker. Gespürt habe ich gar nichts noch. Also ich hatte da keine Beschwerden oder Schwangerschaftssymptome. Ich habe dann immer darauf gewartet, dass mir endlich schlecht wird, aber das traf dann nicht ein. Aber der Test sagte alles und dann ging ich auch zum Bluttest, zu meinem Gynäkologe, also hier. Das war dann wiederum der von der Klinik, wo wir waren. Also der kannte dann unsere Geschichte schon, der wusste auch, dass wir in Tschechien sind oder dass wir in Tschechien waren und bekam dann am Nachmittag den Anruf, dass das HCG bei 3000 lag. Und da musste ich erst mal eine halbe Stunde lang heulen. Also da brach es aus mir raus. Ich konnte es nicht glauben. Das war für mich das Allerschönste ever. Also das war dann dieses, okay, alles ist gut, das HCG ist gestiegen und es ist in einem super tollen Bereich. Besser geht's gar nicht. Das war unfassbar.
In dem Moment wahrscheinlich auch total nebensächlich, beziehungsweise gar nicht mehr präsent, dass es eigentlich gar nicht deine Eizelle ist, oder das war in dem Moment, es ist ja ein Teil von dir und es wächst ja in dir und das ist ja, also das war wahrscheinlich in dem Moment gar nicht mehr, wie soll ich sagen, gar nicht mehr Thema, oder?
Gar nicht, gar nicht. Also das war wie weggeblasen. Klar ist das Thema da. Ich meine, ich kann es nicht für mich selbst unter den Teppich kehren. Das möchte ich auch gar nicht, weil ich der Spenderin sehr, sehr dankbar dafür bin. Aber ich hatte den Test, ich hatte den HCG-Wert, da war das völlig nebensächlich. Es war nur noch dieses, hey, ich bin schwanger, oh mein Gott, und da ist oh mein Gott, da ist ein Embryo bei mir drin. Also da war die Freude natürlich darüber viel, viel größer als wie alles andere.
Gerade das Thema Eizellspende hast du ja vorhin auch gemeint, hast du ja mit deiner Familie und auch mit Freunden besprochen oder hast du ihnen gesagt, das machen wir jetzt. Wie war da so die Reaktion?
Sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Der Grund, warum ich das erzählt habe, war eigentlich, hey, ich möchte nicht nach Tschechien fahren und keiner weiß, wo wir sind. Das war so ein Grund, wo mir im Kopf schwebte. Meiner Schwester hatte ich das als erstes erzählt, aber eigentlich aufgrund dessen, da wusste ich, die ist da völlig offen, weil die hat selber einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um Kinder zu bekommen. Und die war da gleich, oh mein Gott, echt cool, macht ihr das? Und die war da auch völlige Euphorie und fieberte total mit. Und meine Freunde und der Rest von der Familie war auch sehr, sehr offen dem Thema gegenüber. Also die waren da sehr geduldig, dass ich ihnen das erklären konnte und waren da völlig auf unserer Seite. Also die freuten sich da mit uns.
Oh, schön, sehr wertvoll auf jeden Fall. Ja, und jetzt sitzt du da und bist in der 34. Woche schwanger und alles sieht gut aus. bald kannst du dein Baby in den Arm halten. Wenn du jetzt auf deine ganze Kinderwunschreise zurückblickst, auf die letzten Jahre, was würdest du so rückblickend anders machen?
Das fängt eigentlich schon beim allerersten Tag an, dass ich eigentlich diesen Hormonstatus gerne gleich gehabt hätte. Nicht erst nach einem Jahr. Wer weiß, vielleicht wären da die Werte ein bisschen besser gewesen. Das weiß natürlich keine. Man kann auch nicht herausfinden, woran das lag, dass mein Wert so im Keller ist. Das ist das Ding, was mich nach wie vor ein bisschen auch beschäftigt, dass mich das so ärgert, dass mich die damalige Frauenärztin, dass die mich so ärgert, dass die das nicht angeboten hat, gleich von Anfang an. Ich empfehle auch meinen Freundinnen, die versuchen, schwanger zu werden, sage ich immer, hey, lass es gleich machen, dann hast du das schwarz auf weiß und falls da was ist, da kann man gleich was machen. Und das ist eigentlich das, was ich anders machen würde und sonst eigentlich genauso.
Ja, es war halt euer Weg, ne? Schritt für Schritt verschiedene Dinge ausprobiert, nicht aufgegeben und immer offen gewesen für neue Optionen auch oder für neue, ja, was gibt es denn noch? Und auch wenn sich's da vielleicht auch im ersten Moment komisch anfühlt, auch eben diese Eizellspende, wo du auch erstmal gesagt hast, so, boah, puh, weiß ich jetzt nicht, da einfach dran geblieben bist und dich versucht hast, da ja, zu öffnen und den Widerstand dagegen loszulassen auch. Was hat dir in dieser ganzen Kinderwunschzeit oder was war da so für dich so die wertvollste Erkenntnis, die du rausziehst?
Die wertvollste Erkenntnis, das ist eine gute Frage. Das Wertvollste eigentlich in dieser ganzen Zeit ist eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich eine wunderbare Partnerschaft habe, eine wunderbare Ehe, einen wundervollen Mann. Das ist so die schönste Erkenntnis, denn ich habe leider auch von ganz vielen anderen Mädels gehört, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dass die ganz viel streiten aufgrund von dem Thema. Der eine möchte weitermachen, der andere nicht. Und da bin ich meinem Mann unfassbar dankbar, dass er wirklich so offen den ganzen Themen gegenüberstand und mir immer beiseite stand. Er ist nicht der Mann der großen Worte, aber einfach, dass er mir das Gefühl gibt, hey, alles wird gut. Wir sind doch angekommen schon und wir packen das. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es keinen Plan B, weil wir bleiben auch so glücklich. Also das war die wertvollste Erkenntnis, was ich gemacht habe, dass eine gute Partnerschaft und viel Kommunikation auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist und sehr, sehr wichtig.
Dieser Kinderwunschzeit oder es war ja doch auch eine Zeit, also euch wurde das Kinderkriegen jetzt auch nicht sehr einfach gemacht, sondern ihr musstet ja einfach ein paar Hürden gehen, um dort anzukommen, wo du jetzt bist. Und kannst du hinter dem Ganzen für dich einen Sinn erkennen? Also sagst du, das musste so sein, weil.
Ein Sinn. Ich würde es gar nicht so nennen, ob es ein Sinn, also ob das ein Sinn dahinter steckt. Ich sehe es eher, ich versuche mir eher das Positive aus dieser Zeit zu picken. Also wenn ich denke, ich habe mir ein unfassbares Fachwissen angeeignet in dieser Zeit, was ich sonst natürlich nicht hätte. Das finde ich jetzt sehr positiv. Ich habe dadurch sehr viele Mädels kennengelernt, unter anderem auch dich kennengelernt, das ich sehr wertvoll fand. Ich habe nach wie vor mit drei Kinderwunschmädels nach wie vor Kontakt, regelmäßigen Kontakt, dass mittlerweile gute Freunde geworden sind. Das wäre ja alles nicht so. Ich habe gemerkt, dass ich über meine Grenzen gehen kann und trotzdem wieder auf die Beine komme, auch wenn es mal schlecht ausgeht, und dass ich eben auf meinen Mann zählen kann, der nicht gleich wegrennt, wenn ich fast ein halbes Jahr Panikattacken habe und nicht mehr aus dem Haus kann. Also, dass er trotzdem da bleibt und sieht, okay, das geht wieder aufwärts, es kommt wieder hoch. Also gar nicht so ein Sinn, sondern eher, die Zeit hat mich geprägt und ich habe mir meine positiven Dinge daraus gepickt und schätze das mittlerweile sehr und kann meine Erfahrungen auch mit anderen teilen.
Ja, was sehr, sehr wertvoll ist, wirklich sehr wertvoll. Man merkt auch einfach, dass du mit der ganzen Sache total im Reinen bist und da einfach auch kein Groll ist oder keine Wut mehr, sondern das ist einfach so, du bist damit im Reinen, du hast da deinen Frieden mitgeschlossen mit eurem Weg und es war jetzt so und du seid da durchgegangen und es war nicht immer einfach. Aber es hatte dieses höhere Ziel, so, als dass du jetzt Mama bist. Du hast ja vorhin erzählt, dass während dieser Behandlung auch dass insgesamt vier Blastozysten gab. Und eine wurde dir jetzt eingesetzt. Was ist denn mit den anderen drei? Liegen die für euch noch auf Lager?
Ja, genau. Also die anderen drei, die sind eingefroren in Prag. Und ja, da gucken wir mal, was damit passiert. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mich da noch mal informieren, wie das läuft, ob man die weiterhin behalten kann mit einer Einfriermiete oder ob die dann vernichtet werden, wenn wir das Baby bekommen haben. Da muss ich mich nochmal informieren, beziehungsweise nochmal im Vertrag nachlesen. Es gibt keinen Plan, dass wir ein zweites möchten. Das ist also steht nicht auf dem Plan. Und deswegen, was dann mit den drei anderen Kämpfern passiert, das müssen wir noch gucken.
Noch entscheiden. Ja. Wie möchtet ihr das denn eurem Kind jetzt kommunizieren? Wie transparent möchtet ihr sein, was das angeht? Du hast ja vorhin schon angeschnitten, dass es in Österreich so ist, dass ab dem 14. Lebensjahr das Kind ja das Anrecht hätte, die genetische Mutter kennenzulernen. Das ist in Tschechien jetzt nicht so. Aber wie würdest oder wie wollt ihr das handhaben gegenüber eurem Kind?
Da haben wir gar nicht so intensiv darüber gesprochen, mein Mann und ich. Ich weiß, dass es ein sehr gutes Buch gibt, fast schon ein Kinderbuch, natürlich für Kinder und Eltern über das Thema Eizellspende. Ich möchte eigentlich das irgendwie versuchen, sobald der Kleine das versteht, oder ja, versteht ist natürlich schwierig, das ist ein komplexes Thema, aber sobald er generell verstehen kann, dem das beizubringen, oder dem das zu erzählen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ich glaube, ich werde mich da viel mit meiner Schwester noch unterhalten. Wie gesagt, die hatte auch einen ungewöhnlichen Weg und die Zwillinge sind auch damit aufgewachsen und für die ist das völlig normal, dass es so ein Weg war. Und da werde ich mich wahrscheinlich mit der noch öfter zusammensetzen und eventuell vielleicht sogar noch mal mit meiner Psychologin, um da noch Rat zu holen, wie man das am besten angeht.
Was ich aber so schön finde, ist, dass ihr einfach da offen sein wollt und weil das führt eben auch dazu, dass die nachfolgende Gesellschaft diese Offenheit eben auch hat, dieses Wissen, es gibt Eizellspenden, es gibt assistierte Befruchtung und dass es einfach kein Tabuthema mehr ist, sondern dass die nachfolgende Gesellschaft damit viel offener umgeht und damit tragen wir eben auch als Eltern bei, indem wir einen offenen Umgang damit pflegen und sagen, das ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, es ist was ganz Besonderes. Und ihr habt für dieses Kind so, so, so viel getan. Es ist so ein absolutes Wunschkind. Dieses Kind kann sich so glücklich schätzen, ja, bei euch als Eltern zu haben, weil es ist so, so, so gewollt. Und ja, ich glaube, das ist als Kind das Allerwichtigste zu wissen, hey, ich bin total gewollt und meine Eltern lieben mich abgöttisch, weil weil sie so viel für mich getan haben, dass ich jetzt hier sein kann in dieser Familie. Ich glaube, das ist ein Wissen, das für Kinder unglaublich viel ausmacht im Leben, für den Selbstwert, für Selbstvertrauen, für den Lebensweg im Allgemeinen. Ja.
Das glaube ich auch. Also ja. Definitiv. Also die Spenderin hat bei uns jetzt privat, hat die einen Namen, auch für uns. Ich weiß natürlich nicht, wie sie heißt, aber wir haben der einen Namen gegeben, einfach weil ich Spenderin finde ich so medizinisch. Und ich werde der auf also lebenslänglich, mir egal, aus was für einem Grund die das gemacht hat, weiß man ja nicht, aber ich werde der auf lebenslang einfach dankbar sein. Die gab uns quasi den Likör und wir haben quasi das Eis und den Rest vom Cocktail dazu gemischt. Ja. Und somit entstand es. Also das ist ja nur ein kleiner Teil, was sie uns da gab. Der Rest kommt ja von uns.
Absolut, absolut. So schön, liebe Nadine, echt toll. Was würdest du denn den ganzen Kinderwunschfrauen, die jetzt gerade zuhören, was würdest du denen so mit auf den Weg geben wollen? Ja, so als Nachricht oder irgendwas von Herzen, was du mitteilen möchtest?
Nicht aufgeben und offen für Neues sein. Versuchen, darüber zu sprechen. Versuchen, vielleicht wenigstens eine Freundin zu finden, mit der man drüber spricht, damit man nicht alleine mit diesem Ballast herumlaufen muss und einfach offen für andere Dinge sein. Wenn das Bauchgefühl sagt, das ist nicht die richtige Klinik, dann lieber wechseln und da noch einen Versuch zu starten. Das ist das, was ich den Frauen da draußen gern mitgeben würde. Also einfach nicht aufgeben und daran glauben.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Nadine, für deine Offenheit und dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns deine Erfahrungen zu teilen. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Sandy.
Du Liebe, ich hoffe, du konntest für dich viel aus dem Gespräch mitnehmen. Auch wenn für dich momentan vielleicht eine Eizellspende nicht in Frage kommt oder es vielleicht nicht notwendig ist, finde ich, kann man trotzdem ganz viel von Nadine lernen, von ihrer inneren Einstellung, von ihrem Weg. Und ich finde es auch immer einfach gut zu wissen, es gibt diesen vielleicht Plan B, es gibt diesen Weg der Eizellspende und das ist ein guter Weg und den kannst auch du gehen und es ist nicht so kompliziert, wie man sich denkt und es ist sehr vielversprechend auch dieser Weg. Ja, wenn du Fragen hast an Nadine, dann schreib mir gerne erstmal eine E-Mail, entweder kontakt@sandyurban.com oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram, Sandy Urban Coaching, und dann kann ich gerne den Kontakt auch herstellen zwischen Nadine und dir. Und ja, ansonsten würde ich mich immer freuen über Feedback, wie du die Folge fandest. Es hilft mir einfach, um einzuordnen, ist es das, was dir hilft, was du brauchst, gibt es vielleicht irgendwas, was ich noch verändern darf oder ja, was ich verbessern kann, vielleicht hast du auch Themenwünsche, immer gerne her damit, ich bin offen für sowas, ich freue mich da wirklich drüber und wenn du was für dich tun willst, für deinen Kinderwunschprozess, für deine innere Arbeit, dann kann ich dir entweder mein Journal ans Herz legen. Darin arbeitest du 6 Monate lang oder 6 Zyklen an deiner inneren Welt. Du kommst wirklich mehr ins Vertrauen, mehr in die Leichtigkeit. Ich zeige dir Wege auf, wie du wieder positiver im Denken wirst, wie du einfach ja, diese Kinderwunschzeit wieder mit einer Gelassenheit sehen kannst und nicht so krass verbissen, nicht mit so einer krassen Angst vielleicht oder Ungewissheit, sondern dass du auch wirklich merkst, hey, ich kann was tun, vielleicht nicht im Außen, aber in meiner inneren Einstellung und das ist wirklich 90% von dem ganzen Prozess. Oder wenn du sagst, du möchtest gerne mit mir in einem Einzelcoaching über 3 Monate zusammenarbeiten, dann geh auf meine Homepage www.sandyurban.com. Da kannst du dich kannst ein Erstgespräch, ein unverbindliches erstmal mit mir vereinbaren und dafür füllst du einen Fragebogen aus mit ein paar kurzen Fragen. was mir einfach hilft, dich besser einzuschätzen und was dir vielleicht auch nochmal hilft, deine Situation gut zu reflektieren. Und dann führen wir ein unverbindliches Erstgespräch und schauen, ob es passt, ob du dir das vorstellen kannst. Und dann begleite ich dich 3 Monate lang wirklich ganz eng mit 6 Coaching-Sessions, in denen wir ja super coole Methoden durchlaufen, die dir einfach helfen, wieder mehr aus der Angst rauszukommen und mehr in diese Selbstwirksamkeit, dass du weißt, du bist eine tolle Frau, auch mit Kinderwunsch, dass du im Vertrauen bist und in der Hoffnung, dass es klappt und du einfach weißt, das ist dein Weg und er hat auch einen Sinn, dieser Weg.